Konstantin Brancusi ist einer der bedeutendsten Bildhauer der Moderne, ist in Deutschland gar nicht so oft zu sehen, seine Arbeiten, weil sie nicht so oft in den Sammlungen vertreten sind hier in Deutschland. In Frankreich aber ist es ganz anders. Da hat Brancusi die meiste Zeit gelebt, kommt ursprünglich aus Rumänien. Und im Centre Pompidou, zum Beispiel in Paris und auf der Piazza gegenüber, da steht eine Rekonstruktion seines Ateliers sogar. Und diese Rekonstruktion war für den Direktor der Neuen Nationalgalerie hier in Berlin, Klaus Biesenbach, schon immer ein besonderer Ort. Und er hatte eine Idee.
Im September 2021 habe ich dann schon nachgefragt, ob man nicht das Atelier von Brancusi nach Berlin holen dürfe, weil es einfach etwas Einzigartiges ist. Und für mich war es immer ganz wichtig, auch Brancusi in Dialog mit Mies zu setzen. Aber das war dann immer, ja, träum mal weiter. Also es war vollkommen unrealistisch, ne? Träum mal weiter. Und dann, als das Geld für die Renovierung vom Centre Pompidou bewilligt wurde, ist sofort angerufen. Jetzt renoviert ihr. Immer noch unmöglich.
Ja, und jetzt war es aber tatsächlich möglich. Der renovierungsbedingten Schließung des Centre Pompidou sei Dank rund 150 Arbeiten von Konstantin Brancusi. Die konnten jetzt nach Berlin ausgeliehen werden, sind ab Freitag in der neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe zu sehen. Und mit dabei ist da sogar der Nachbau seines Ateliers, oder?
Ja, der auch. Der bildet sogar den Kern dieser Ausstellung.
Meine Kollegin Silke Hennig, die hat diese Ausstellung schon gesehen. Guten Morgen, Silke.
Guten Morgen.
Bevor wir uns diese Ausstellung in der Nationalgalerie, neuen Nationalgalerie genauer anschauen, was macht Brancusi denn so bedeutsam, dass er zu einem der größten Bildhauer der Moderne zählt?
Ja, in diesem Begriff Moderne oder klassische Moderne, da steckt ja einerseits so eine zeitliche Verortung, Moderne, andererseits etwas Überzeitliches, Andauerndes. Und das findet man wirklich auf exemplarische Weise bei Brancusi, der reduziert natürliche Formen, also einen Kopf, einen Vogel, so radikal auf ihre Grundform, dass sie gleichzeitig ganz einfach, fast schon archaisch erscheinen oder, sagen wir, zeitlos und modern, als wären sie gerade erst entstanden. Was sicher auch damit zu tun hat, dass er Materialien wie Marmor oder Bronze dafür in Perfektion, geradezu industriell glatt poliert hat. Das ist ja eine Ästhetik, die erst im 20. Jahrhundert aufgekommen ist. Die spiegelnden Oberflächen, die lösen die Form regelrecht auf und verbinden sie mit der Umgebung. Und seine Arbeiten erzählen auch nichts, was ja jahrhundertelang Konvention in der Kunst war. Ja. Die Arbeiten sind einfach. Er wollte nicht das Aussehen eines Vogels darstellen, sondern dessen Elan, die Spannung, das nach oben strebende, also das Wesen. Damit hat er wirklich Maßstäbe gesetzt, neuartige Wege für die Kunst aufgezeigt.
Jetzt sind da 150 Objekte von ihm zu sehen. Das ist eine Ausstellung, die einen Überblick geben will über sein gesamtes Schaffen. Wie sieht das aus in der Neuen Nationalgalerie? Das ist ja nicht immer leicht dort in dieser großen gläsernen Halle.
Ja, das ist sehr wahr. Also im Zentrum als Zeller sozusagen hat man einen Raum abgegrenzt, in dem eben dieses rekonstruierte Atelier aufgebaut ist, mit feinsäuberlich aufgereihten Sägen über den Werkbänken. Brancusi hat dort gearbeitet, aber auch gelebt und seine Werke inszeniert, fotografisch, aber auch filmisch. Also ein früher Medienprofi, kann man sagen. Ein Film zeigt ihn bei der Arbeit, wie er Steinblöcke bewegt, zersägt, aushöhlt. Und um dieses Zentrum, dieses Atelier herum, hat man seine Werke thematisch geordnet in der Halle verteilt. Er hat ja relativ wenige Themen immer wieder variiert. Der Kuss, x-mal die schlafende Muse oder Vogel im Raum. Und die hat man auf weißen Sockelflächen gruppiert, wie auf großen Inseln. Das konterkariert so ein bisschen, dass Brancusi seine Sockel immer mitgedacht und gestaltet hat. Manchmal sind die getreppt oder kreuzförmig oder geschwungen, also wirklich sehr aufwendig. Und manchmal lässt sich auch kaum trennen, wo die Skulptur endet und wo der Sockel beginnt. Aber in diesem Riesenraum braucht es schon diese zusätzlichen Zonen. Die Geltung, die Brancusi seinen Materialien verschafft, Stein, Holz, Metall, das korrespondiert sehr schön mit Mies van der Rohes Architektur. Und die Halle bietet eben auch die Fläche, um wirklich bestimmte Entwicklungen zu zeigen, die einem die Augen öffnen können.
Mhm. Wie meinst du das? Also inwiefern werden einem da die Augen geöffnet?
Ja, beispielsweise sieht man, wie ein liegender, schlafender Kopf immer mehr auf die große Form reduziert wird. Also Details wie Haare, Andeutungen von Nase oder Mund, die verschwinden und am Ende bleibt nur noch eine liegende Eiform, also die Form für den Schlaf, ja, als Zustand stiller, in sich gekehrter Abgeschlossenheit. Also man sieht, wie er vom Aussehen sich zum Wesen, zum Zustand voranarbeitet. Am Anfang dieser Entwicklung sieht man noch sehr deutlich den Einfluss von Rodin, bei dem Brancusi 1907, wenige Jahre nach seiner Ankunft aus Rumänien, in Paris kurz gearbeitet hat. Da taucht das Gesicht wie so eine Erscheinung aus dem grob behauenen Marmor drumherum auf. Aber schon ein Jahr später ist dieser Kopf von allem anderen abgelöst. Die Form geschlossen und ruhig liegt auf der Seite. Es gibt so ein paar Zwischenstufen der schlafenden Muse um 1910. Da sind dann Stirn und Nase zum Beispiel so helmartig zusammengezogen. Scheint sich so ein bisschen Art Deco hineinzumischen. Und diese Entwicklung wird in einem großen Bogen, einer auch eben bogenförmigen Vitrine, so großzügig präsentiert, dass man sie einerseits nachverfolgen kann, andererseits steht aber dann auch jeder dieser Köpfe für sich eben als eigenständiges Werk und nicht nur als Zwischenstufe einer Entwicklung. Das ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Präsentation.
Hm. Brancusi ist in Deutschland ja gar nicht so oft zu sehen. Kann man jetzt hier kennenlernen in dieser Ausstellung und auch seine Herangehensweise ist ein bisschen wie so ein Werkstatteinblick oder so. Mhm. Aber lernt man auch Neues über Brancusi kennen, wenn man sich vielleicht schon viel mit ihm befasst hat?
Naja, also allein so eine Menge von Originalen, das lässt natürlich Vergleiche und Entdeckungen zu, die sich nicht bieten können, wenn man nur mal vereinzelt was sieht von diesem Künstler oder einen Katalog durchblättert. Das ist klar. Auf der einen Seite sind da ganz grobe Holzfiguren von Brancusi, die sehr deutlich angelehnt sind an afrikanische Volkskunst. Auf der anderen Seite diese elegant geschwungenen Formen, die so reduziert sind, dass man ja also vom Torso bis zum Phallus eigentlich alles Mögliche hineinlesen kann. Das sind zum Teil durchaus widersprüchlich erscheinende Entwicklungen in seinem Werk, die hier auffallen, einfach in dieser Gesamtschau, aber auch die vielen Fotos und Dokumente, also Einladungen zu Künstlerfesten, Aufnahmen, die Brancusi beim Feiern mit Freunden wie Marcel Duchamp zeigen oder auch Tänzerinnen in seinem Atelier. Also da bekommt das Werk, aber auch das Klischee vom manisch arbeitenden mönchischen Mann aus den Karpaten, der in Paris die Moderne mit auf die Welt brachte, das bekommt da nochmal andere, auch sehr lebensfrohe Akzente. Also man kriegt wirklich einen sehr differenzierten Einblick in Werk und in Leben.
Silke Hennig, über die Brancusi-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin läuft ab Freitag und ist dann zu sehen bis zum 9. August. Ganz herzlichen Dank fürs Besprechen hier auf Radio 3.
War mir ein Vergnügen.